Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Predigt heute kommt aus Markus Kapitel 1, die Verse 1 bis 15. Heute fangen wir eine neue Reihe an im Markus-Evangelium oder das Evangelium nach Markus. Und ich lade euch ein, Gottes Wort aufzuschlagen. Und ich bitte die Gemeinde, sich für das Lesen von Gottes Wort sich zu erheben. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie geschrieben steht in Jesaja, dem Propheten. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg bereiten wird. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Johannes der Täufer trat in der Wüste auf und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Und das ganze jüdische Land ging zu ihm hinaus und alle Bewohner von Jerusalem. Und sie wurden im Jordanfluss von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Und Johannes war bekleidet mit Kamelhaar und einem ledernen Gürtel um seinen Lenden. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er predigte und sagte: Nach mir kommt einer, der stärker ist als ich, dem den Riemen seiner Sandalen gebückt zu lösen ich nicht wert bin. Ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Und es geschah in jenen Tagen, Jesus von Nazareth in Galiläa kam und wurde von Johannes im Jordan getauft. Und sogleich, als er aus dem Wasser heraufstieg, sah er die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herniederfahren. Und eine Stimme erging aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und sogleich trieb der Geist ihn hinaus in die Wüste, und er war 40 Tage in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war unter den wilden Tieren, und die Engel dienten ihm. Nachdem aber Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa, predigte das Evangelium des Reiches Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das ist Gottes irrtumsloses und unfehlbares Wort. Es kehrt nicht leer zurück, sondern bewirkt das, was er will. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Ihr dürft euch setzen. Zum Beginn einer Buchreihe in der Bibel ist es wichtig zu wissen, wer das Buch geschrieben hat und wer seine ursprünglichen Zuhörer waren. Das ist wichtig, damit wir die richtigen Anwendungen ziehen können und die Informationen, die der Schreiber bewusst erwähnt, richtig einordnen und die Bedeutung daraus erkennen. Es ist auch hilfreich, die Reihe unter einem Thema oder einer Überschrift zu setzen, damit uns das Ziel nicht verloren geht oder dass wir es nicht aus dem Auge verlieren, wenn wir uns die nächste Zeit durchs Markus-Evangelium bewegen. Der Verfasser des Markus-Evangelium, wie der Name schon sagt, ist Markus. Er ist auch als Johannes Markus bekannt. Es geht nicht darum in diesem Evangelium über Markus selbst, sondern dieses Evangelium ist das, was Jesus getan hat, aus der Sicht oder wie Markus es sich entschieden hat, niederzuschreiben und es weiterzugeben. Und er hat eine bestimmte Gruppe im Fokus. Auf diese Gruppe kommen wir gleich zurück. Dieser Markus war es, der Paulus und Barnabas auf eine Missionsreise begleitete. Jedoch mitten in der Reise, als es durch Krisen ging, als er die Gefahren sah, machte er einen Rückzieher. Und diesen Rückzieher führte dazu, dass Paulus und Barnabas sich vor einer weiteren Missionsreise stritten und jeder seinen eigenen Weg ging. Markus wurde von dem Apostel Petrus unter seinen Fittichen genommen und daher orientieren sich die Ereignisse in diesem Evangelium sehr stark danach, wie Petrus es dem Markus berichtet hatte. Paulus sah später, dass Markus sich entwickelt hatte und sah seine Wendung in seinem Glaubensleben an und schätzte ihn dann als Mitkämpfer. Das lesen wir in den Briefen später. Die ursprünglichen Zuhörer oder die erste Zielgruppe, an dem Markus dieses Evangelium schreibt, sind Christen, die sich in Rom oder in anderen Teilen Italiens befanden. Diese Christen lebten zur Zeit des Kaisers Nero. unter dessen Herrschaft die Christen eine offene Verfolgung im großen Stil erlebten. Sie versammelten sich oft in Katakomben, das waren unterirdische, in weichen Stein gehauene Grabstätten mit Nischen und Gängen. Und sie lebten in Furcht und standen vor der Versuchung, ihren Glauben zu leugnen, um ihr Leben zu retten. Markus' Ziel ist es, die Identität Jesu klar darzustellen. Und immer wieder wird die Frage auftauchen, wer ist dieser Mensch? Und es werden Menschen in der Erzählung des Markus-Evangeliums auch ein Bekenntnis ablegen, wer Jesus ist. Und durch dieses Beschäftigen mit der Identität von Jesus Christus will Markus seine Glaubensgeschwistern, die unter einem Kaiser lebten, der nach ihrem Leben trachtete, zeigen, dass sie nun einen König haben, der sein Leben für sie gegeben hat und sie dadurch tröstet und stärkt. Für die meisten Menschen ist das irgendwie ein Paradoxon. Der König, der sein Leben gibt, normalerweise kämpfen und geben die Knechte ihr Leben für den König, um ihn zu beschützen. Aber so verhält es sich oft mit dem Evangelium. Es richtet sich nicht nach menschlicher Weisheit, sondern nach göttlicher. Wenn wir also in den nächsten Zeiten, wenn ihr vielleicht auch zu Hause das Markus-Evangelium durchlest, aber wenn wir hier sonntags das Markus-Evangelium uns anschauen, dann haltet die folgende Überschrift vor Augen. Christus, Doppelpunkt, König und Knecht. Normalerweise beten wir jetzt nicht nochmals vor der Predigt, aber ich möchte das an dieser Stelle vor diesem Unterfangen gerne jetzt noch tun. Himmlischer Vater, wir wenden uns nun für so viele Monate, wie du es uns schenkst, dem Markus-Evangelium zu. Wir bitten dich, lass uns Christus sehen. Öffne unsere müden Augen, damit wir seine Herrlichkeit als unseren König auch und besonders in seine Niedrigkeit sehen. Erwecke unsere trägen Herzen, damit wir gestärkt werden und wir unsere Treue diesem König schwören und dass wir uns an ihm ergötzen und ihm folgen. Amen. Im Jahr 1888 besuchte Kaiser Wilhelm II. Den Papst in Rom. Historische Erzählungen berichten über diesen Besuch und sie schreiben, wie die Stadt Roms festlich dekoriert wurde. Alle Häuser waren mit Fahnen geschmückt, aus den Fenstern hingen Teppiche und die Balkone waren mit Girlanden versehen, um einen Prachtanblick zu schaffen. Alles sah so aus, als käme jemand besonders, als käme der König. Auch das Markus-Evangelium berichtet von einem Kommen eines Königs. Aber es schmücken keine Fahnen die Häuser und es sind keine Girlanden an den Balkonen. Nein, dieser König wurde ganz anders angekündigt. Und auch wenn das Volk sich damals unter der römischen Besatzung erhoffte, dass ihr lang erwarteter Messias mit militärischer Macht kommen würde, um sie zu befreien, kam dieser König in menschlicher Schwachheit, um die Menschen von ihrer viel größeren Not, der Sünde, zu befreien. Daher lautet das Thema der Predigt heute, der König kommt. Wir wollen uns drei Aspekte anschauen. Erstens sein Wesen, zweitens sein Wegbereiter und drittens sein Werk. Punkt 1, dem König, sein Wesen. Markus ist der einzige der anderen Evangelisten, der nicht die Geschichte von der Geburt Jesu Christi berichtet. Im Gegensatz dazu ist Lukas sehr ausführlich in seinem Bericht. Er berichtet sogar von der Empfängnis und der Geburt von Johannes dem Täufer, weil er alles genau erzählen wollte, der Reihe nach, von Anfang an, wie die Augenzeugen es gesehen hatten. Johannes beschreibt die Geburt Jesu im Blick auf das große Ganze und die geistliche Bedeutung und zieht mit den Worten im Anfang die Parallele zur Schöpfungsgeschichte und will damit zum Ausdruck bringen, Jesus Christus existierte vor der Schöpfung. Matthäus beginnt mit dem Geschlechtsregister Jesu und zieht somit die Verbindung zu Abraham und David. Er zeigt, dass Jesus Christus vom Abraham abstammte, also ein Jude war, und vom David abstammte und daher vom königlichen Geschlecht stammt. Markus scheint auf den ersten Blick direkt in die Erzählung des Evangeliums von Jesus einzusteigen. Interessant ist jedoch, dass er seine Erzählung ebenfalls als den Anfang des Evangeliums bezeichnet. Anfang des Evangeliums Jesu Christi, steht in Vers 1. Wir könnten Markus fragen, ja Markus, ist die Menschwerdung des Sohnes Gottes nicht auch Teil des Evangeliums? Warum fängst du mit Johannes dem Täufer und der Taufe von Jesus Christus an? Aber wie gesagt, es scheint nur so, als würde er dort beginnen. Die Zitate in Vers 2 und 3 helfen uns zu verstehen, dass das nicht der Fall ist. Wenn Markus schreibt, dass dies der Anfang des Evangeliums ist und diese Aussage direkt mit zwei Zitaten aus dem Alten Testament verknüpft, dann will er damit zum Ausdruck bringen, dass der Anfang des Evangeliums nicht mit der Geburt Jesu beginnt, sondern bereits mit der Verheißung und Prophezeiung, die Gott seinem Volk im Alten Testament gegeben hat. Ja, sogar mit der Verheißung in 1. Mose 3,15, das als Proto-Evangelium bekannt ist, das erste Evangelium. Evangelium bedeutet die gute Nachricht. Und diese hatte Gott Adam und Eva schon im Garten Eden gegeben, nach dem Sündenfall. Dass eines Tages einer kommen wird, der den Kopf der Schlange zertreten wird, aber der von der Schlange in der Ferse gebissen wird. Bevor wir uns diese Prophezeiungen anschauen, ist noch zu beachten, dass Markus, so direkt er auch mit der Erzählung des Evangeliums beginnt, direkt am Anfang ein Bekenntnis ablegt, indem er die Identität von Jesus unmissverständlich, klar und deutlich beschreibt. Auch wenn er im Rest des Evangeliums immer wieder die Frage aufwirft, wer ist dieser Mensch? Tut er ganz am Anfang schon direkt sagen, wer er ist. Es ist das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. In anderen Worten, Jesus, der Christus, ist der Sohn Gottes. Das ist das Bekenntnis, das er ablegt. Christus ist nicht einfach ein Familiennamen von Jesus. Es ist ein Titel. Christus bedeutet im Griechischen das, was Messias im Hebräischen bedeutet, nämlich der Gesalbte. Wenn jemand gesalbt wurde, also mit Öl aus seinem Kopf gegossen wurde durch einen Priester, dann war das ein offizielles Zeichen dafür, dass er von Gott auserwählt und für eine spezifische Aufgabe bevollmächtigt wurde. Und auch wenn es viele Könige im Alten Testament gab, die gesalbt wurden, ist Jesus der Gesalbte. Der Begriff Messias bezeichnete einen spezifischen gesalbten König. Dieser König war der, auf dem das Volk gewartet und gehofft hatte, dass er sie befreit. Jesus ist nicht nur Christus, also ein Mensch mit einer spezifischen Aufgabe und einem Amt, sondern er ist der Sohn Gottes. Dieser Titel beinhaltet zweierlei. Und Markus baut diesen Verlauf des Evangeliums auf bis zum Höhepunkt, wo der römische Hauptmann bei der Kreuzigung bezeugt, wahrlich, dieser Mensch war Gottes Sohn. Einerseits ist es ein Bezug auf die Gottheit Jesu, dass er wahrhaftig Gott ist. Aber für die Juden stand dieser Titel viel präsenter im Zusammenhang mit dem Messias. Denn sie erwarteten einen König. Und das lesen wir in 2. Samuel 7, die Verse 13 bis 14, diesen Zusammenhang, dass mit dem Messias auch ein König gemeint ist. Ich werde den Thron seines Königreiches auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Und auch in Psalm 2, Vers 7 heißt es, ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Also mit dem Begriff Sohn Gottes drückt der Markus eigentlich erneut aus, dass dieser der König ist, den sie erwarten. Und somit sagt Markus eigentlich genau das Gleiche zweimal. Anfang des Evangeliums von Jesus, dem König, dem König. In Versen 2 bis 3 knüpft er dann zwei Zitate aus dem Alten Testament aneinander. Der erste Teil stammt aus 2. Mose 23, 20. Also der erste Teil: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht. Der zweite Teil von diesem Zitat, der deinen Weg bereiten wird, stammt aus Malachi 3, 1. Und der dritte Teil: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, mach gerade seine Pfade, stammt aus Jesaja 40, Kapitel 3. Zur Zeit von Markus gab es die griechische Übersetzung des Alten Testaments, die als Septuaginta bekannt ist. In dieser Übersetzung ist Malachi das letzte Buch. Und in beiden, sowohl im Hebräischen als auch in der Septuaginta, stehen die Mosebücher an erster Stelle. Und Jesaja ist der messianische Prophet des Alten Testaments. Er schreibt die meisten direkten messianischen Prophezeiungen sowie die klarsten und detailliertesten Beschreibungen von ihm. Daher, wenn Markus diese drei Zitate erwähnt und den Namen Jesaja verwendet, tut er alle quasi unter dem Jesaja stellen, um zu zeigen, dass es um den gleichen Messias handelt. Aber er zeigt dann auch, dass das Evangelium, von dem er jetzt berichtet, von Jesus Christus, dem König, handelt, von dem im gesamten Alten Testament die Rede ist und der vorhergesagt wurde. Er ist die Erfüllung aller dieser Verheißungen. An dieser Stelle möchte ich nur kurz auf Malachi und Jesaja eingehen und zwei Bemerkungen machen. Markus passt das Zitat aus Malachi der Situation und der Person Jesu an. In Malachi heißt es nämlich: Siehe, ich sende meinen Boten vor mir her, der den Weg bereiten soll. Markus schreibt: Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Ich hoffe, ihr konntet durch die Betonung im Lesen den Unterschied merken. In Malachi steht vor mir und in Markus steht vor deinen Weg. Und somit drückt Markus aus, dass Jesus Christus Gott ist, weil in Malachi spricht Gott direkt. Und jetzt zeigt Markus, indem er das Mein zu Dein ändert, dass Jesus Christus dieser Gott ist, der damals gesprochen hatte. So viel zu Malachi, zu Jesaja. Durch die Verwendung dieses Namens Jesaja will Markus unsere Vorstellung des Messias auch durch Jesajas Beschreibung von seinem Werk, von seinem Weg formen. Vor allem seinen Leidensweg. Ja, der König kommt, aber der Weg, den er gehen wird, der wird eines Knechtes sein. Er wird durch Leid gehen, um das zu vollbringen, wonach wir Menschen uns sehnen: frei zu sein. Die meisten Menschen wissen nicht, wovon sie eigentlich befreit werden müssen. Aber sie spüren den Hunger in ihrem Herzen. Sie suchen diese Freiheit überall. Die Buddhisten versuchen, frei zu sein von allen Leidenschaften und Begehren. Die Hindus versuchen, dem Kreislauf der Reinkarnation zu entkommen. Die Moslems wollen dem Zorn Allahs entgehen. Die Atheisten suchen ihre Freiheit von Gott und suchen es doch ironischerweise in den Gaben Gottes, die sie jedoch missbrauchen. Aber wahre Freiheit, Freiheit von der Sünde und von der Macht der Sünde, die uns beherrscht, die im Markus-Evangelium ihren Ausdruck findet durch die vielen Besessenen und die Befreiung von Dämonen, diese Freiheit ist nur unter der Herrschaft des Königs zu finden, der gekommen ist. Und wie es für einen König geziemt, hat er einen Herold, einen Vorboten oder einen Wegbereiter, der die Menschen vorbereitet, um ihren König zu empfangen. Dieser wurde bereits in den Versen 2 und 3 angesprochen. Aber Markus geht jetzt weiter und erzählt in seiner Art, ohne Konjunktionen, ohne Überleitung, in Vers 4. Und Johannes der Täufer taufte oder trat in der Wüste auf und predigte die Taufe der Buße. Und somit kommen wir zum zweiten Punkt, dem König, sein Wegbereiter. Vom Johannes dem Täufer wird berichtet, dass er in der Wüste auftrat und zwei Dinge tat. Er predigte und er taufte. Er predigte die Taufe der Buße und führte diese auch durch. Und das ganze jüdische Land ging zu ihm, um getauft zu werden. Was war an dieser Predigt und an dieser Taufe so besonders, dass sich die Menschen in Scharen aus den Städten sich auf den Weg machten, um in der Wüste zu gehen? Einem komisch bekleideten Mann, wie es uns beschrieben wird, mit Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel, sowie eine interessante Ernährung, Heuschrecken und wilden Honig, zuzuhören und sich von ihm taufen zu lassen. Wir müssen zugeben, der Markus ist sehr knapp in seiner Erzählung. Er ist auch das kürzeste Evangelium von den vier, die wir haben. Die anderen Evangelien berichten ausführlich, was er gepredigt hat und wie sein Auftreten bei den Menschen wahrgenommen wurde. Daher ist es eigentlich ein Indiz, dass wir genauer hinschauen sollten, was Markus über diesen Johannes sich entscheidet zu beschreiben. Dafür wollen wir uns die Taufe anschauen und warum Markus hier den Fokus auf die Bekleidung von dem Johannes legt. Fangen wir mit der Taufe an. Die Taufe war nichts Neues, das sich Johannes irgendwie ausgedacht hat. Er hat das Rad nicht irgendwie neu erfunden, um irgendein Ritual zu finden, das seine Verkündigung besonders machen würde. Die Taufe war eine gängige Praxis im jüdischen Volk. Jeder, der nicht als Jude geboren wurde, sondern aus einem anderen Volk oder aus einem anderen Land kam und sich dem Volk anschließen wollte, also als Teil des Volkes leben wollte, musste sich zuerst taufen, da die heidnischen Völker als unrein galten. War die Taufe ein Zeichen der Reinigung. Wenn es Männer waren, die sich angeschlossen haben, die haben sich dann getauft und wurden dann anschließend beschnitten. Ein Jude selbst musste sich jedoch nicht taufen lassen. Bei ihnen galt die Beschneidung am 8. Tag und dann gab es verschiedene Opfer und Waschungen, die sie durchführen konnten, um wieder rituell rein zu sein. Für die Juden war die Taufe etwas, das für die Sündhaften, für die Heiden galt, aber nicht für uns. Das, was die Predigt der Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden und die Taufe an sich besonders machte, war, dass Johannes alle mit einbezogen hat. Sowohl Heiden als auch Juden mussten sich taufen lassen. Und es bestand noch ein Unterschied. Die Taufe, die die Juden kannten, hatte einer selbst auf sich genommen. Er hat sich selbst gewaschen und gereinigt mit der Taufe. Aber die Taufe des Johannes war eine, die jemand anders an dir vollzogen hatte. Aber warum würden sich die Menschen von irgendeinem komischen Prediger in der Wüste taufen lassen? Die Menschen taten es, weil sie sich, wie Johannes predigte, auf den Tag vorbereiteten, an dem Gott seinem Volk sich zuwenden würde. Sie bereiteten sich für den Tag des Herrn vor, auf sein Kommen. Sie bereiteten sich auf den Messias vor und sie sahen in Johannes etwas, das ihnen nicht fremd war, sondern ihre Hoffnung anfachte, dass es soweit ist, dass der Messias kommt. Es war das, was Johannes anhatte, was er trug. Er war mit Kamelhaaren bekleidet und trug einen ledernen Gürtel. Wir denken heute vielleicht in einer Kultur mit Gucci, Prada und Hugo Boss. Wenn jemand Bedeutendes auftretet, dann soll er ja auch bedeutende Kleider und Klamotten anziehen. Aber Kamelhaaren und ein lederner Gürtel? Was hat das auf sich? Diese Beschreibung von Johannes sollte den Zuhörern damals ebenso wie uns heute helfen, eine wichtige Verbindung zu schließen. Damit ging eine weitere Prophezeiung in Erfüllung. In Malachi, am Ende von dem Kapitel 3, wo auch der Zitat herkam, den wir am Anfang gelesen haben, in Vers 23 steht Folgendes. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Okay, Elia soll kommen, vor der Tag des Herrn kommt. Aber was hat Elia mit Johannes und seiner Kleidung zu tun? Das erfahren wir, wenn wir 2. Könige 1, 8 lesen. Und da steht, da kommen ein paar Männer und sie berichten dem Saul, der Mann trug einen Mantel aus Ziegenhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Er aber sprach, es ist Elia, der Tischbitter. Die Art also, wie Johannes sich kleidete, war wie die von Elia. Und daher haben viele Leute die Verbindung gezogen, das ist Elia. Und wenn Elia vor dem Kommen des Tages des Herrn kommen muss, dann ist ja das Kommen des Tages des Herrn sehr nahe. Das ist so, wie wenn du vielleicht in der Straße stehen würdest und jemand mit einem engen blauen Anzug siehst, einen roten Mantel und einem großen weißen S auf der Brust. Was würdest du denken? Superman, oder? Und so ähnlich haben die Leute diese Kleidung von Johannes verbunden mit der Kleidung von Elia. In den anderen Evangelien wird Johannes später noch einmal thematisiert, insbesondere im Hinblick auf diese Frage, ob er Elia war oder nicht. Er selbst sagt nein, Jesus hingegen sagt ja. Aber das ist kein Widerspruch, wie es vielleicht zuerst erscheint. Denn Johannes bezog sich auf die Person Elia. Er hat gesagt, nein, ich bin nicht Elia, ich bin Johannes, ich bin eine andere Person. Während Jesus darauf hinwies, dass er im Geist und in der Kraft Elia gekommen ist. Aber es gibt noch was sehr Bedeutendes an Johannes, und zwar seine Demut. In Vers 7 steht, und er predigte und sagte, nach mir kommt einer, der stärker ist als ich, dem den Riemen seiner Sandalen gebückt zu lösen, ich nicht wert bin. Wir hatten vor 2 Wochen den 100. Geburtstag von meinem Opa gefeiert und da haben wir uns alte Dia-Bilder angeschaut. Und mein Cousin hat in den Dia-Bildern auch seinen Vater entdeckt, also meinen Onkel. Und in einem Bild hat er was ganz Interessantes angehabt. Er hatte nämlich Sandalen mit knallrote Socken an. Und da hat sich mein Cousin ein bisschen geschämt und hat sich auch ein bisschen lustig gemacht über seinen Vater. Und das ist mir in Erinnerung gekommen, als ich auch jetzt hier die Situation mit Johannes und die Sandalen betrachtete. Damals hatten die Leute keine Socken oder geschlossene Schuhe, wie wir es heute kennen. Sie liefen barfuß in Sandalen. Und das bedeutete, dass der Staub der nicht asphaltierten Straßen auf ihre Füßen haftete. Und diejenigen, die dann Diener hatten, als sie nach Hause kamen, wo sie ihre Sandalen auszogen, wurden dann ihre Füße von den Dienern gewaschen. Aber ansonsten, wenn man keine Diener hatte, hat jeder das für sich allein gemacht, weil das nicht eine angesehene Aufgabe war, die dreckigen Füße anzufassen und sie zu waschen. Ich denke, selbst in unserer heutigen Kultur, wo wir Schuhe anhaben, denke ich, die wenigsten von uns würden freiwillig jemanden anders an unsere Füße lassen. Johannes sagt hier, ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Selbst wenn ich mich zur niedrigsten Aufgabe beugen würde, wäre das kein Dienst genug für diesen kommenden König. Ich weiß nicht, wie du zu Jesus stehst und wie du ihn siehst. Ist er nur eine Stecknadel, die du rumträgst? Siehst du ihn vielleicht als deinen besten Kumpel oder deinen Hilfeguru, zu dem du rennst, wenn es dir schlecht geht und du Hilfe brauchst? Oder siehst du ihn als dein König? Johannes sagt kurz danach noch, dass der kommt, stärker ist als ihn, obwohl Johannes mit Wasser tauft, der kommt, mit dem Heiligen Geist taufen wird. Das lesen wir in Vers 8. Also er weist auch darauf hin, dass Jesus stärker ist als er. Die Taufe war nicht irgendein magischer Akt, den die Leute durchführen könnten, um ihre Sünden abzuwaschen, sondern es war ein symbolischer Akt. Ja, sie haben Buße getan und haben ihre Sünden bekannt und dies durch die Taufe zum Ausdruck gebracht. Aber das äußere Waschen war nicht genug. Sie brauchten eine innere Reinigung. Es war nicht stark genug, diese Taufe mit Wasser, um in das Innerste ihrer Seelen oder Herzen einzudringen und sie von der Sünde, von der Verdorbenheit da drin zu reinigen. Das ist etwas, das nur Gott machen kann. Das ist etwas, das der Heilige Geist macht. Und somit kommen wir zum dritten Punkt. Dem König sein Werk. Der Bericht geht weiter und erzählt, wie Jesus zu Johannes kommt und von ihm getauft wurde. Markus erwähnt es nur in einem ganz kurzen Vers. Jedoch steckt in diesem Vers viel mehr dahinter als nur die Ausführung der Taufe. Denn es stellt sich die Frage, wenn Jesus Gottes Sohn ist und sündlos ist, warum musste er sich taufen lassen? Warum musste er getauft werden? Markus geht nicht darauf ein, sondern fährt direkt weiter mit der Erzählung in Vers 10 und 11. Und sogleich, als er aus dem Wasser herausstieg, sah die Himmel sich teilen und den Geist wie eine Taube auf ihn herniederfahren. Und eine Stimme ging aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Und dann geht er direkt weiter mit Vers 12 und 13, wo er dann erzählt, wie er durch den Geist in die Wüste getrieben wurde und dort versucht wurde. Markus erwähnt selbst dort nicht mal die Einzelheiten, er erwähnt nur im Nebensatz, er war unter den wilden Tieren und er wurde von den Engeln gedient. Und dann fährt er direkt weiter mit Vers 14 und 15, in dem es beschrieben wird, wie Johannes verhaftet wird und Jesus seinen öffentlichen Dienst antritt. Mit diesem schnellen Ablauf wichtiger Momente im Leben von Jesus will Markus uns darauf hinweisen, worum es Jesus ging, als er Mensch wurde. Und das wird uns deutlich durch sein gesamtes öffentliches Auftreten. Der Grund, warum Jesus getauft werden musste, ist nicht, weil er von Sünde reingewaschen werden musste. Er wollte vielmehr zum Ausdruck bringen, ich identifiziere mich mit meinem Volk. Ich identifiziere mich mit meinem Volk so sehr, dass ich in das Wasser steige, das symbolisch ihre Sünden abgewaschen hat und sie somit auf mich nehme. Das war der zweite Schritt der Identifizierung Gottes mit seinem Volk. Der erste war natürlich die Geburt Jesu Christi, als Gott Menschengestalt annahm. Und dann ertönte die Stimme des Vaters vom Himmel und der Heilige Geist kommt auf ihn herab. Denn auch wenn Gott sich in Jesus mit den Menschen identifiziert, ist es der dreieine Gott, der die Menschen errettet. Jesus handelt nicht hier eigenständig, sondern nach dem Willen des Vaters, und der Heilige Geist wendet dieses Werk an. Die Stimme sagt: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Es ist sehr ähnlich wie damals, als Gott nachdem er die Schöpfung erschaffen hatte, gesagt hat: Es ist sehr gut. Er hat nicht den Menschen direkt angesprochen und gesagt, dass er an ihnen Wohlgefallen hatte. Aber er hatte sie gut geschaffen. Und er hatte Wohlgefallen an sie, solange sie auch seine Gebote gehalten haben. Aber es ist der gleiche Ausgangspunkt für Christus. Er ist der zweite Adam. Er wurde gut geschaffen und Gott hat Wohlgefallen an ihn, weil er sein geliebter Sohn ist und wie Adam vor dem Sündenfall ohne Sünde ist. Weil Gott kein Wohlgefallen an Sünde haben kann. Adam lebte jedoch im Paradies, im Garten Eden, wo es einen Überfluss an Nahrung gab und er in Harmonie mit den Tieren lebte. Jesus hingegen wurde vom Geist in die Wüste geführt. Dieses Motiv der Wüste zieht sich bereits seit Vers 3 durch. die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Johannes predigte und taufte in der Wüste und die Menschen gingen von den Städten hinaus, um sich von ihm taufen zu lassen. Nun wird auch Jesus in die Wüste getrieben. Die Verse 12 und 13. Und da will der Markus sicher gehen, dass wir auch begreifen, es geht hier um die Wüste. Er erwähnt es zweimal, irgendwie überflüssig. Mit diesem Wüstenmotiv greift Markus nicht nur einige Geschichten und Aspekte aus dem Leben des Volkes Gottes auf, sondern macht eine theologische Wahrheit deutlich. Nachdem Adam und Eva gesündigt hatten, wurden sie aus dem Garten Eden vertrieben und somit befinden sich die ganze Menschheit seitdem im Exil. Das Volk Gottes musste aufgrund ihres Unglaubens eine 40-jährige Wüstenwanderung antreten. Und das Volk Gottes wurde auch aus dem verheißenen Land, das mit Milch und Honig fließt, ins Exil nach Babylon verschleppt, weil sie die Gebote Gottes nicht gehalten haben. Was wird uns durch diese verschiedenen Ereignisse deutlich? Die Sünde führt zum Tod. Und das ist doch oft das Bild, das wir mit der Wüste verbinden. Der Tod. Ganz im Gegensatz zum Garten, wo Leben quillt, wo Pflanzen gedeihen können, wo Bäume gedeihen können, wo es Wasser gibt, wo es Nahrung gibt. Die Wüste ist das Gegenteil von Leben. Es ist der Tod. Durch unsere Sünde sind wir vom Leben abgeschnitten. Das ist die theologische Wahrheit, die Markus hier zu vermitteln sucht. Das Volk musste seine Städte verlassen, in denen es vermeintlich Leben gab, und in die Wüste gehen. Dort wurde es mit ihrem Zustand bewusst, wo sie in Angesicht der Wüste sehen konnten, dass sie auch kein Leben hatten, dass ihre Werke tot waren und dass sie reingewaschen werden mussten. Aber das konnten sie nicht von sich selbst. Sie brauchten jemand anders, jemand stärker, der sie innerlich wäscht und nicht nur äußerlich. Und darum ging Jesus in die Wüste, um sich mit seinem Volk auch in dieser Hinsicht zu identifizieren. Dort wurde er versucht. Und diesmal waren die Umstände anders als bei Adam im Garten. Adam wurde im Garten versucht, Jesus hingegen, wie es hier deutlich wird, in der Wüste umgeben von wilden Tieren. Während das Volk während der 40-jährigen Wüstenwanderung jeden Morgen mit Manna versorgt wurde, hatte Jesus, der die 40 Jahre symbolisch durch 40 Tage in der Wüste darstellt, nichts zu essen. Das Volk im Exil hatte die Hoffnung der Verheißung, dass eines Tages ihr Messias kommen würde und sie wiederherstellen würde. Jesus selbst war die Verheißung. Es lag an ihm, die Prüfung zu bestehen. Das Werk des Königs bestand darin, sich seinem Volk anzunehmen und sich mit ihm zu identifizieren. Und für sie das zu erfüllen, was sie von sich aus nicht erfüllen konnten. Und das ist das Evangelium. Darum ist das Reich Gottes nahe. Denn mit Jesus hat eine neue Schöpfung begonnen. Er, der Stärkere, ist gekommen und bezwingt den Starken. Mit dieser bestandenen Versuchung wurde der geistlichen Welt etwas angekündigt. Der Niedergang des Reiches des Teufels hat begonnen. Denn der wahre König ist gekommen und weitet seine Herrschaft aus. Er hat damit begonnen. Und daher sprechen wir von einem schon jetzt. Aber es ist noch nicht vollendet. Und darum sprechen wir von einem noch nicht. Daher sagt Jesus auch, mein Reich ist nahe gekommen. Aber wovon wir sicher ausgehen können, ist, dass es angebrochen ist. Wozu fordert Markus uns heute auf? Ganz einfach. Es ist das, was Johannes verkündigt hat, und es ist das, was Jesus verkündigt hat. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das gilt für jeden, der noch nicht sein Vertrauen auf Jesus Christus gesetzt hat. Und für jeden, der noch nicht aufgehört hat, sein eigenes Reich zu bauen. Und für jeden, der sein Vertrauen auf Christus gesetzt hat, können wir in der Identifizierung Jesu mit seinem Volk Trost schöpfen. Vergessen wir nicht, wen Markus im Blick hatte, als er dieses Evangelium geschrieben hat. Die verfolgten Christen, die unter Nero den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen wurden und unter Druck standen, ihren Glauben zu leugnen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, fasst Mut. Seid euch in den tiefsten Versuchungen gewiss, so wie Gott durch die Engel bei Jesus ganz, ganz nah war, als er versucht wurde, als er in Gefahr war. Gott ist viel näher bei uns durch Jesus Christus und er weiß genau, was uns begegnet und er kann mitfühlen. Haben wir nicht einen herrlichen König? Er ist einmal gekommen, um uns von unseren Sünden reinzuwaschen. Und er wird ein zweites Mal kommen, um zu richten und uns mit ihm zu verherrlichen. Wir können nur dazu sagen, komme bald, Herr Jesus. Amen.